DW Menschen und Märkte.
Krise in der Ukraine. Exporteure sind beunruhigt. Exportüberschüsse in Deutschland. Bundesregierung stellt sich Vorwürfen. Und Tourismusbörse in Berlin. Das Geschäft mit den Reisen boomt. Das alles in unserem Podcast, zu dem Sie Hilke Fischer ganz herzlich begrüßt. Überall, wo man hinhört, ist die Krise in der Ukraine momentan das Thema Nummer eins. So auch auf dem Genfer Autosalon, eine der weltweit wichtigsten Automobilmessen. Denn gerade zeigen sich erste Anzeichen einer Erholung auf Europas Automarkt. Viele Hersteller befürchten nun, dass die Lage in der Ukraine den zaghaften Aufschwung wieder abwürgen könnte. Hans-Jürgen Maurus hat sich auf der Messe umgehört.
Fiat-Chef Sergio Macchione befürchtet Rückschläge für den europäischen Automarkt just zu einem Zeitpunkt, da sich die Autobranche aus einem tiefen Tal herausbewegt. Sollte sich die Lage in der Ukraine weiter zuspitzen, könne das die Nachfrage in Westeuropa dämpfen, meint der italienische Vorstandschef. Auch Daimler-Boss Dieter Zetsche macht sich Gedanken.
Nun, wir leben in einer volatilen Welt und wir müssen uns grundsätzlich darauf einstellen, dass die Planung nicht immer die Realität vorwegnimmt. In der Ukraine ist es viel zu früh, bei sich ständig ändernder Nachrichtenlage hier Urteile abgeben zu wollen. Wir beobachten das natürlich ganz eng und hoffen vor allem für die Menschen in der Ukraine, dass das eine friedliche Entwicklung nehmen wird.
Sind Sie besorgt?
Wir lauschen alle dem Fernsehen und lesen Zeitungen und sind natürlich besorgt über das, was wir da lesen.
Auch Opel-Chef Karl-Thomas Neumann macht sich Sorgen. Schließlich ist Russland der drittgrößte Markt für sein Unternehmen. Die Folgen seien noch nicht absehbar, so Neumann. Es sei logisch, dass man sich andere Nachrichten wünsche. Hektische Reaktionen nutzten aber gar nichts. Auch Porsche-Vorstandschef Matthias Müller befürchtet größere Auswirkungen der Ukraine-Krise, weil zum Beispiel Sanktionen nicht nur den Automobilsektor treffen würden und eine politische Lösung mehrere Akteure voraussetzt.
Es ist ja so, dass solche zunächst lokalen Krisen sich immer sehr schnell ausweiten auf die Umgebung und auf die gesamte Regierungspolitik in Europa. Und von daher muss man sowas grundsätzlich mit Sorge sehen, nicht nur jetzt fürs automobile Geschäft, sondern ich meine auch im Grundsatz, weil es ist einfach schade, wenn Staaten, ganze Staaten drohen auseinanderzubrechen. Und die Frage ist ja immer, wie schnell gibt es denn da einvernehmliche Lösungen? Einvernehmlich heißt eben auch, dass die Amerikaner zustimmen, dass die Russen zustimmen etc. Also das ist ja immer sofort eine globale Krise. Und das ist das Bedauerliche und das ist wahrscheinlich das, was es immer sehr komplex werden lässt.
BMW-Vorstandschef Norbert Reithofer betonte, es sei schwierig, die Entwicklung der Krise und die Folgen zu beurteilen. Der Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie Matthias Wissmann warnte, dass die Ukraine zur Gefahr für den noch zaghaften Aufschwung auf dem europäischen Markt werden könnte. Wissmann verteidigte im Übrigen Investitionen in Russland. Die Branche könne sich bei solchen Entscheidungen nicht an der Regierungsform orientieren.
Die Ukraine importiert nicht nur Autos, sondern auch jede Menge anderer Maschinen, etwa für die Landwirtschaft. Schließlich ist das Land eine der großen Kornkammern Europas. Am Telefon habe ich jetzt Dirk Stratmann. Er managt beim Landmaschinenhersteller John Deere das Geschäft mit der Ukraine und ist selbst gerade in Kiew. Herr Stratmann, die Lage in der Ukraine ist sehr angespannt. Viele befürchten, dass es zu einem Krieg kommen könnte. Was bedeutet diese Unsicherheit für Ihr Unternehmen?
Wir gehen sicherlich im Moment hier durch, bewegte Zeiten in der Ukraine. Aber ich glaube, wir können auch sagen, dass die Agrarwirtschaft ein relativ stabiler Faktor ist in dem Gesamtwirtschaftsgefüge der Ukraine. Und so ist, denke ich, auch die ganze Agrarbranche, sei es der Maschinenbau, die Düngemittel oder der Pflanzenschutz, denke ich, ein sehr bodenständiges Unternehmen, was weitgehend, auch losgelöst ist von den direkten politischen Bewegungen. Aber natürlich gibt es einen Einfluss.
Der Konflikt besteht ja jetzt bereits seit einigen Monaten. Hat sich das schon auf die Verkäufe von Traktoren oder anderen Maschinen und auf ihren Umsatz ausgewirkt?
Der Agrarbereich erfordert oft kapitalintensive Entscheidungen, sei es in Produktionsanlagen, sei es in mobile Technik wie Traktoren, Mähdrescher. Und diese Produkte werden häufig finanziert, auch von den Betrieben, die investieren. Und hier sehen wir sicherlich, dass die Banken heute bei der Entwicklung des Landes sicherlich risikobewusster geworden sind, dass auch durch die internationalen Ratings der Ukraine im Finanzbereich die Zinsen gestiegen sind und damit natürlich auch diese Investitionen schwieriger für den Endkunden durchzuführen sind.
Und das merken Sie auch an Ihrem eigenen Unternehmen?
Ja, ich denke, wir sind da Teil des Ganzen und ich denke, die ganze Landtechnikbranche, und es sind ja sehr viele Landtechnikhersteller aus Deutschland hier vertreten, wir sehen, sage ich mal, eine Kaufzurückhaltung und ich denke, wir würden es natürlich sehr begrüßen, wenn möglichst bald wieder eine gewisse Ruhe und Stabilität einkehrt, damit man sozusagen auch wieder jetzt die Frühjahrsfeldbestellung über die Bühne gehen kann, dass man auch die Betriebe, die Landwirte eben wieder Vertrauen schaffen in die Ergebnisse ihrer Arbeit und damit auch wieder natürlich nachfragen nach den Produkten und Dienstleistungen, die wir anbieten.
Sie sind ja selbst gerade in der Ukraine. Was bekommen Sie persönlich von der angespannten Lage im Land mit?
Also heute kann ich nur sagen, bei dem Weg vom Flughafen Borispol an der Hauptstadt Kiew vorbei zu unserem Büro, was am Stadtrand liegt, keinerlei Anzeichen von irgendwelchen Konflikten, auch keine erhöhte Polizeipräsenz. Für mich eher heute der Eindruck, vielleicht ist es ein bisschen ruhiger im Straßenverkehr, weil sonst ist natürlich Kiew auch so ein bisschen ein Nadelöhr. Aber es ist auch ein Mittwoch und es ist vielleicht kein Montag oder Freitag, wo viele Leute auch noch zusätzlich unterwegs sind. Und für mich als jetzt heute als Besucher eine gefühlte Normalität.
Niemand weiß, wie sich die Situation in der Ukraine jetzt entwickeln wird. Welche Strategie fährt Ihr Unternehmen da im Moment?
Unser Unternehmen ist 176 Jahre alt und ich denke, wir sind auf Kontinuität ausgelegt und legen großen Wert darauf, denke ich, in guten und in schlechten Zeiten mit unseren Partnern, und das sind hier unsere Händler, das sind aber auch unsere Kunden, so zusammenzuarbeiten. Und das ist, denke ich, das, was wir auch diese Woche hier diskutieren, wie wir in dieser schwierigen Zeit sicherlich auch in einem reduzierten Geschäftsvolumen trotzdem, denke ich, als verlässlicher Partner mit vielleicht neuen Ideen und mit kreativen Lösungen mit unseren Kunden auch 2014 zu einem erfolgreichen Jahr machen können.
Vielen Dank, Dirk Stratmann. Dass Deutschland Europameister in Sachen Export ist, das ist nichts Neues. Dass die Summe der Exporte regelmäßig den Wert der importierten Waren übersteigt, auch nicht. Seit Jahren steht Deutschland wegen seiner hohen Exportüberschüsse in der Kritik. Seit Jahren verstößt das Land damit gegen EU-Recht. Was neu ist, erstmals erkennt die deutsche Regierung an, dass exzessive und dauerhafte Ungleichgewichte schädlich für die Stabilität der Eurozone seien. In einem Papier des Wirtschaftsministeriums heißt es, dass es daher wichtig sei, dass die EU-Kommission solche Ungleichgewichte genau untersuche. Und das hat EU-Währungskommissar Olli Rehn gerade getan. Aus Brüssel, Martin Bohne.
EU-Währungskommissar Rehn hat Deutschland die gelbe Karte gezeigt, die rote aber stecken lassen. Der enorm hohe deutsche Exportüberschuss stelle zwar ein wirtschaftliches Ungleichgewicht dar, so das Ergebnis einer monatelangen Prüfung durch die Brüsseler Experten, aber dieses Ungleichgewicht sei nicht übermäßig. Damit wird die Bundesregierung lediglich aufgefordert, die Empfehlungen der EU-Kommission bei der demnächst anstehenden Vorlage der nationalen Wirtschaftsprogramme in Brüssel zu berücksichtigen. Ein regelrechtes Verfahren mit klaren Auflagen und der Androhung von Strafen wird gegen Deutschland nicht eingeleitet. Der deutsche Exportüberschuss liegt seit vielen Jahren über dem festgelegten Schwellenwert. Das hat nach Überzeugung der EU-Kommission zur übermäßigen Verschuldung in den Defizitländern beigetragen und damit auch zum Ausbruch der Euro-Krise. Olli Rehn macht aber klar, dass es nicht darum gehe, die deutsche Wirtschaftsstärke madig zu machen. Im Gegenteil. Ich hätte gerne, dass alle EU-Staaten so wettbewerbsfähig wie Deutschland wären. Aber Rehn verwies darauf, dass der Exportüberschuss letztlich für Deutschland selbst nachteilig sei.
It also implies that a large share of Germany's income is being invested abroad.
Das bedeutet nämlich, dass ein großer Teil des in Deutschland erwirtschafteten Einkommens im Ausland investiert wird. Und eben nicht in Deutschland selbst, wo seit Jahren zu wenig investiert werde. Es sei deshalb im wohlverstandenen deutschen Eigeninteresse, die Binnennachfrage zu stärken. Und der EU-Wettbewerbskommissar hat auch klare Vorstellungen, wie das zu schaffen sei.
Actually three words: Investment, Services and Daycare.
Investitionen, Dienstleistungen und Ganztagsbetreuung. Mehr Investitionen, vor allem in den Ausbau und die Reparatur der Infrastruktur. Mehr Wettbewerb im Dienstleistungssektor durch den Abbau von Zugangsbeschränkungen und eine bessere Kinderbetreuung, damit mehr Frauen einer Arbeit nachgehen können. Deutschen konservativen Europaparlamentariern stieg bislang immer die Zornesröte ins Gesicht, wenn sich Kritik am deutschen Exportüberschuss regte. Aber diesmal ist auch Lob über Olli Rehn zu hören. Die ausgewogenen Vorschläge, so der CDU-Finanzexperte Langen, entsprechen voll und ganz der Agenda der Bundesregierung. Auch der grüne Abgeordnete Giegold begrüßt die Brüsseler Analyse. Aber er sieht nun die Bundesregierung am Zug, die empfohlenen Korrekturschritte auch einzuleiten. Die EU-Kommission hat insgesamt 17 Mitgliedstaaten auf Ungleichgewichte hin untersucht. Bei 3 Staaten stellt sie dabei ein exzessives Ungleichgewicht fest: Italien, Kroatien und Slowenien. Mit besonderer Sorge blickt Olli Rehn dabei nach Italien, wegen der sehr hohen Staatsverschuldung und der sehr schwachen Wettbewerbsfähigkeit. Auch Frankreich wird wegen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und zu hoher Arbeitskosten gerüffelt. Auch dürfte das Land seine Ziele beim Abbau der Neuverschuldung verfehlen.
Die Deutschen sind nicht nur rekordverdächtige Exporteure, sie sind außerdem Reiseweltmeister, zusammen mit den Chinesen. Das Geschäft mit den schönsten Wochen des Jahres boomt. Auf der internationalen Tourismusbörse, die gestern in Berlin eröffnet wurde, haben die meisten Aussteller deshalb zufriedene Gesichter. Sabine Kinkertz berichtet.
Etwas von der Welt sehen, in fremde Länder reisen. Weltweit setzen immer mehr Menschen diesen Wunsch in die Wirklichkeit um. Im vergangenen Jahr legten die internationalen Touristenankünfte um 5% auf knapp 1,1 Milliarden zu. Die Welttourismusorganisation UNWTO geht davon aus, dass es bereits in wenigen Jahren sogar 1,4 bis 1,5 Milliarden sein könnten. Die Deutschen tragen zu dieser Steigerung einen erheblichen Anteil bei. Im weltweiten Vergleich sind sie Reiseweltmeister, vergleichbar allein mit den Chinesen, die ähnlich häufig unterwegs sind. 65 Milliarden Euro gaben die Deutschen im vergangenen Jahr allein für einen Auslandsurlaub aus. Das freut den Präsidenten des Deutschen Reiseverbands, Jürgen Büchi.
Verreisen gehört für uns Deutsche weiterhin zu den wichtigsten Freizeitbeschäftigungen. 2013 war wieder einmal ein Rekordjahr, denn der Umsatz der deutschen Reiseveranstalter kletterte um 3,5% auf eine neue Bestmarke von 25,3 Milliarden Euro. Damit wurde fast 1 Milliarde Euro mehr umgesetzt als 2012.
Noch besser könnte es in diesem Jahr laufen. Die Umsatzzuwächse für die Sommersaison liegen nach Büchis Angaben im oberen einstelligen Prozentbereich. Im gesamten Jahr könnte der Branchenumsatz um bis zu 5% wachsen. Dazu trägt auch eine hohe Nachfrage nach Pauschalreisen bei. 40 Millionen Stück wurden im vergangenen Jahr verkauft, von denen auch im Zeitalter des Internets 85% ganz klassisch im stationären Reisebüro gebucht wurden.
Die Reiseform der organisierten Reise hat sich ja trotz aller Unkenrufe in den letzten Jahren weiterhin bewährt und wächst auch weiterhin. Unsere Gäste setzen auf die Kalkulierbarkeit der Kosten, die rund um Betreuung, vor allem bei unerwarteten Ereignissen und ein höchstes Maß an Sicherheit.
Für die Deutschen werden die klassischen Reiseziele des vergangenen Jahres auch die Klassiker für 2014 werden. Knapp ein Drittel der Urlauber wählt für die schönsten Wochen des Jahres das eigene Land aus. 70% reisen ins Ausland, die Hälfte davon in die Länder rund um das Mittelmeer. Nur 7% aller Urlaubsreisen waren im vergangenen Jahr Fernreisen. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht auch für dieses Jahr unangefochten Spanien, gefolgt von Italien und der Türkei. Während Griechenland mit einem zweistelligen Buchungsplus positiv hervorsticht, würden Ziele in Ägypten und Thailand deutlich weniger nachgefragt als im vergangenen Jahr, sagte RV-Präsident Büchi.
Die Bundesbürger buchen ihren Sommerurlaub und zwar in diesem Jahr sehr frühzeitig. Und was für uns natürlich auch erfreulich ist, sie fragen zunehmend besonders hochwertige Reiseangebote im oberen Preissegment nach. Die Leute wollen individuellere Reisen haben, sie wollen besondere Reisen haben.
Bei aller Euphorie versäumt es die deutsche Tourismuswirtschaft auf der ITB aber nicht, warnend den Finger in Richtung der Politik zu heben. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sei zwar in einigen Punkten weniger dramatisch ausgefallen, als für die Branche zu befürchten gewesen sei, sagt Michael Frenzel, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft. Dennoch seien die Aussichten auf eine Pkw-Maut für Ausländer, die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und die Beibehaltung der Luftverkehrssteuer für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Branche wenig förderlich. Geradezu dramatische Auswirkungen, so Frenzel, habe jedoch die Reform der Gewerbesteuer.
Der Busunternehmer im Bayerischen Wald, und hier geht es nicht nur um die Großen, sondern es geht vor allem um den Mittelstand, der eine Reise veranstaltet von 2 oder 3 Tagen und Hotels anmietet, soll nun nach der neuen Auslegung der Finanzverwaltung auf diese Anmietung hier Gewerbesteuer bezahlen. Oder noch extremeres Beispiel, ein Veranstalter organisiert eine Harley-Davidson-Reise in die USA Und dort wird oder 4 oder 5 Tage mit der Harley-Davidson Räume vermietet. Auch hierauf fällt dann nach der erweiterten Auslegung der deutschen Finanzverwaltung plötzlich Gewerbesteuer an.
Jährlich würden 240 Millionen Euro gefordert. Und da die Steuer auch rückwirkend erhoben werden soll, drohten zudem Nachzahlungen von 1,4 Milliarden Euro. Das sei bedrohlich und existenzgefährdend, so Frenzel.
Uns soll das die Freude am Urlaub aber nicht verderben. Das war's mit unserem Podcast. Es verabschieden sich Jan Eisenberg in der Technik und Hilke Fischer am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.